Vielen Dank für die Musik an euch.
Thanks for the music.
Unsere Gottesdienste werden inzwischen auf der ganzen Welt nachgehört.
People from all over the world listen to our services.
In Mexiko, Kuala Lumpur.
In Malaysia. Mexico, Kuala Lumpur, Malaysia.
Und sogar in Bayern.
And even in Bavaria.
Und deswegen dachten wir, wäre es gut, eine englische Übersetzung hier zu haben.
So we thought it would be helpful to have an English translation in this service.
Ich bete.
I pray.
Danke, lieber Vater, dass das alles stimmt, was wir eben gesungen haben.
Thanks, Father, that everything what we sang was right.
Und ich danke dir dafür, dass du uns ganz persönlich siehst, in unsere Herzen hineinschauen kannst.
And thanks that you see us and look into our hearts.
Du siehst, dass es Trauernde gibt, Menschen mit zerbrochenem Herzen, Menschen, die krank sind. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem so begegnest, wie es gut ist.
You see sad people, people with broken heart, and thank you that you see everyone how he needs to be seen.
Danke, dass du ein guter und gerechter Gott bist. Amen.
Thanks that you are good and rightfulness.
Amen.
Amen.
Wir waren mit ein paar Leuten bei einem Kongress. Ich habe schon einmal davon erzählt.
We've been to a congress with some people.
Und das Spannende bei diesem Kongress war natürlich die Menge der Menschen, die da waren. Über 10.000 Personen.
And it was fascinating to see how many people were there. Over 10.000 people.
Und dann war da diese riesige Halle.
And there was this huge hall.
Und tolle Lichteffekte, noch besser als unsere drei.
And special light effects, even better than ours.
Und wir saßen in dieser Halle mit unserer ganz kleinen Gruppe ziemlich weit vorne.
And we sat with our small group of people in the front.
Und wir saßen allerdings nicht direkt vor der Bühne, sondern mehr neben der Bühne.
But we didn't sit in front of the stage, but more on the side of the stage.
So dass wir manches sehen konnten, was die von vorne gar nicht sehen konnten, weil wir so praktisch auf Höhe der Redner
so that we could see something what other people couldn't see because we are on the line of the speakers.
Tolle Redner aus der ganzen Welt waren angereist.
Outstanding speakers from all over the world.
Und das Spannende war allerdings, als plötzlich mein Blick weg von den Rednern auf eine andere Person ging.
But it was interesting to see when my eyes got moved from the speakers to another person.
Das waren die Übersetzer.
This were the translators.
Und die Übersetzer, die hatten ihren Blick die ganze Zeit auf den Redner gerichtet.
And the translators were always looking onto the speaker.
Und irgendwann, die amerikanischen Redner, die waren da zugange und die Übersetzer.
And suddenly the speakers were reacting like this and the translators.
Sie machten das Gleiche.
They did the same.
Unglaublich.
Unbelievable.
Danke, Tommy. So ungefähr war das. Tommy war auch dabei und das war wirklich faszinierend. Dann geht einer von und hält den rechten Arm und dann kommt der Übersetzer hinterher und macht genau das Gleiche. Hatten doch alle schon gesehen. Gut, nachfolgen ist das Thema. Die Schatten des Herrn habe ich das mal genannt, damit es nicht so langweilig klingt. Oder kopieren. Nachfolgen oder kopieren. Nachfolger sind wir ja irgendwo alle. Es gibt diese Schilder, denen man folgt. Es gibt Anweisungen, denen man folgt. Es gibt Liedtexte, denen man folgt. Es gibt sogar manchmal Ahnungen und Gefühle, denen man folgt. Wir sind irgendwie alles Nachfolger. Kann man, oder wenn wir vom christlichen Glauben sprechen, dann sprechen wir ja auch von Nachfolge. Es ist auch die Frage, ob man das überhaupt trennen kann voneinander, christlicher Glaube und Nachfolge. Erstmal vorweg muss ich meinem Hauskreis danken. Also viele gute Gedanken dieser Predigt habe ich aus dem Hauskreis geklaut. Im Jakobusbrief steht, Der Glaube ohne Werke ist tot. Also wenn es nur ein theoretischer Glaube ist, ohne Praxis, dann ist er tot. Man kann also Glaube von Nachfolge trennen, bloß dann ist er nicht mehr Glaube im christlichen Sinne. Dann ist das irgendwas anderes. Und umgekehrt kann man Christus nachfolgen, ohne zu glauben. Ja, das geht. Findet man sogar in der Bibel. Da gab es doch immer diese Leute, die überall auftauchen. Die Pharisäer, Schriftgelehrten. Die sind immer dabei. Da kann man den Bibeltext lesen, oder fast immer. Und manche kommen sogar ins Nachdenken. Der Nikodemus, dieser berühmte Text, den kennen wir doch, ne? Wo er dann sagt, Johannes 3, Vers 16? Kann ihn irgendwer aus... Nein. Ja, wenigstens einer. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen. Das sagt er einem Pharisäer. Und am Ende seines Lebens, ganz am Ende, am Kreuz, scheinbares Ende, da sind sie auch wieder da. Aber dieses Nachfolgen hat nichts gebracht. Sie lachen über ihn. Sie machen sich lustig über ihn. Also man kann tatsächlich nachfolgen, ohne zu glauben. Aber dann ist es auch wiederum keine Nachfolge im Sinne Christi. Im Sinne, so wie wir es kennen. Überhaupt dieses im Sinne, das kennen wir schon, oder? Diese Firma, wenn der dann gestorben ist, der Firmengründer, soll in seinem Sinne weitergeführt werden. Oder eine Stiftung soll im Sinne dieser Sache weitergeführt werden. Das kennt man, oder? Das hilft uns auf jeden Fall beim Verständnis von christlicher Nachfolge schon mal einiges weiter. Ich möchte gerne den Text vorlesen in drei Etappen. Die erste Etappe ist sehr kurz, aber damit wir so einen Eindruck von diesem ersten Petrusbrief bekommen, erzähle ich mal, was der Petrus vorher beschrieben hat. Vorher hat er nämlich darüber geredet, wie es denn so ist, als Christ oder als Christin in der Gesellschaft zu leben. Dann redet er davon, dass die Christinnen und Christen Fremde in der Welt sind, Gäste. Dann redet er von einem vorbildlichen Lebensstil und auch von Abgrenzung von dieser Welt. Und dann kommt eigentlich so ein Knaller. Da steht dann, was für ein Geschenk, was für ein wunderbarer Zustand das doch ist, wenn man wegen seines Glaubens auch mal endlich mal richtig leiden darf. Steht wirklich ungefähr so da, kann man nachlesen. Und dann kommt unser Abschnitt und zuerst nur ein Vers, der steht hier auch dran. Er, damit ist jetzt Christus gemeint, hat euch ein Beispiel gegeben, damit ihr ihm in seiner Fußspur folgt. Nachfolgt. Soweit erstmal. Am Mittwoch habe ich Fußball gespielt. 14 Leute waren wir. Und mein Team, also ich, das Team, in dem ich auch mitspielen durfte, die waren haushoch überlegen. Was soll ich sagen? So war es. Das ist die Wahrheit. Und damit die anderen auch in der zweiten Halbzeit noch Lust haben mitzumachen, haben wir so nach einer Stunde ungefähr zwei Leute getauscht. Unter anderem unseren Diakon für Finanzen aus unserem Gewinnerteam hinaus. Das liegt daran, weil die beide grüne Trikots hatten. Das muss farblich zusammenpassen. Und dann sind die rübergegangen und wir haben zwei andere bekommen. Die waren nicht so gut bisher. Und dann habe ich dem einen gesagt, hör mal, du weißt schon, dass du hier in große Fußspuren trittst, oder? Ja, hat er gemerkt, hat nicht geklappt, wir haben verloren. Die Fußspuren von Jesus sind doch in jedem Fall zu groß für uns, oder? Was ist das denn für ein Vers? Wie soll das denn funktionieren? Ist es nicht Wahnsinn zu glauben, wir könnten den Fußspuren Jesu hinterherlaufen, folgen? Selbst wenn Menschen, die nicht daran glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist, glauben sie doch meistens auf jeden Fall, dass er ein sehr guter Mensch war, ein Vorbild. Aber doch eher eins, das wir nicht erreichen können. Die Fußspuren Jesu sind für mich zu groß. Ich werde es nicht schaffen. Bei allem, was ich über Jesus gelesen habe, erfahren habe, kann ich eigentlich nicht glauben, dass diese Aufforderung so einfach unkommentiert da stehen bleibt. Kann ich schon mal vorwegnehmen, bleibt sie auch nicht. Sondern Petrus macht erstmal weiter und nennt ein paar Beispiele für die Spuren Jesu. Das ist der zweite Abschnitt. Er hat keine Schuld auf sich geladen und aus seinem Mund kam nie ein unwahres Wort. Wenn er beschimpft wurde, gab er es nicht zurück. Wenn er litt, drohte er nicht mit Vergeltung, sondern er übergab seine Sache dem gerechten Richter. Damit wird die Sache irgendwie nicht leichter, oder? Das zu tun, dem nachfolgen. Drei Sachen stehen da drin, habe ich so rausgekriegt. Auf Rache verzichten. Ja, das kommt vielleicht noch ganz gut hin. Aber es heißt auch nicht hintenrum für seine Sache irgendwas tun. Als Jesus am Kreuz hing, da wird er beschimpft von diesen Pharisäern. Anderen hat er geholfen und sich selbst kann er nicht helfen. So wurde Jesus da verspottet. Ein Fingerschnips hätte gereicht und Legionen von Engeln wären da gewesen und hätten diesen Spöttern mal gezeigt, mit wem sie gerade reden. Jesus verzichtet hier auf sein gutes Recht. Hätte er doch machen können. Keiner hätte sich gewundert von uns. Vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Jesus verzichtet auf Rache oder auf sein gutes Recht. Das Zweite ist, in guter Weise reagieren. Man darf das jetzt nicht verwechseln mit irgendeinem duckmäuserischen Verhalten. Jesus selbst hat schließlich immer Klartext gesprochen. Er hat Unrecht klar angesprochen. Er ist dazwischen gegangen, er hat es angeprangert. Es ging ihm nicht so sehr um sich selbst, sondern wenn, dann ging es ihm um seinen Vater und um uns. Immer dann, wenn es darum ging, dann wurde er energisch. Immer dann wurde er ein bisschen anders als dieser ganz weiche Jesus, den wir so gerne irgendwo vorgehalten bekommen. Als er am Tempel dazwischen haut, im wahrsten Sinne des Wortes, da erlebt man ja so einen ganz anderen Jesus plötzlich. Und weshalb? Weil sie aus diesem Gebetshaus etwas gemacht haben, was es nicht sein soll. Ein Geschäftshaus, ein Marktplatz, eine Räuberhöhle. Und dabei geht es doch darum, dass dieses Haus ein Ort ist, in dem man mit Gott in Kontakt kommt. Und das war so wichtig, dass er gesagt hat, das muss geändert werden. Da ist er ordentlich dazwischen gegangen. Oder als die Pharisäer ihm diese Frau brachten, die gesteinigt hätte werden müssen. Das war das gute Recht der Pharisäer. Da geht er dazwischen und sagt, nee. Wer will sich anmaßen, das zu tun? Wer hat denn da das Recht dazu? Und als sie ihm die Spottkrone aufs Haupt setzen, als sie ihn foltern, da lässt er es zu. Er reagiert in einer guten Art und Weise. Und das Dritte, kennt ihr diesen Satz? Das hat mir keiner gesagt. Das ist gemein, wenn man plötzlich auf das Kleingedruckte hingewiesen wird. Das steht im Kleingedruckten. Liest kein Mensch, oder? Also ich schon manchmal. Das ist ja auch relativ kleingedruckt hier. Aber das ist ja nicht gemeint, sondern diese Angaben, die immer so unter den Tisch fallen. Was steht denn in dem Kleingedruckten des Glaubens? Habt ihr das mal gelesen? Das Kleingedruckte heute ist so ein Text hier. Das ist so kleingedruckt in der Bibel, müssen wir darauf achten. Jedenfalls liest man es ganz selten nur. Da steht ja, zum Leiden bereit sein. Hat mir keiner gesagt, ne? Als ich Christ geworden bin. Blöd. Steht aber hier, zum Leiden bereit sein. Nicht Leiden suchen, damit man mal ordentlich wieder leiden kann, sondern dann, wenn es um Jesus geht, nicht zurückgehen. Nicht irgendwie Eingeständnisse machen, auch wenn es Leid kostet. Das bedeutet, um Christi willen leiden, nicht kneifen. Ich bin mir nicht sicher, ob damit die Situation in Deutschland 2016 gemeint ist, wenn ich mal sage, ich gehe sonntags in Gottesdienst und dann einen blöden Blick bekomme. Ob Jesus das schon so als Leiden durchgehen lassen würde, ich bin mir nicht sicher. Aber wahrscheinlich eher nicht. Diese Aufforderung, seinen Fußspuren zu folgen, bei solchen Sachen, das ist noch nicht das Ende. Nicht, du musst, du sollst und jetzt noch handle und lebe genauso wie Jesus. Manche übertreiben das ja auch, nehmen das wörtlich. Zum Beispiel, ich habe euch das mal rauskopiert. Machst du mal die nächste Folie, bitte? 2016 ist das. Da lassen sich in Philippinen Menschen kreuzigen. Tatsächlich mit Nägeln hier. Die binden sich noch an und nachher wieder runter vom Kreuz, lebendig. Aber die machen das wirklich. Weil sie meinen, ich muss so leiden wie Christi. Aber das ist nicht Leiden um Christi willen. Das ist Leiden um des Leidens willen und eigentlich totaler Wahnsinn. Mach das mal gleich. Nee, noch nicht. Die nächste Folge noch nicht. Wenn wir das tun sollten, alles genau so wie Jesus, dann müssten wir verzweifeln. Wir scheitern doch daran, wenn es darum geht, das zu tun, was Jesus Gutes gesagt hat. Also ich scheitere schon daran, all das umzusetzen, was Jesus Gutes von mir verlangt, von dem Leid ganz zu schweigen. Wir lesen den dritten und letzten Abschnitt. Er selbst hat unsere Sünde mit seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Holz. Dadurch sind wir für die Sünde tot und können für die Gerechtigkeit leben. Durch seine Wunden seid ihr geheilt. Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten, aber jetzt seid ihr zu eurem Hirten und Beschützer zurückgekehrt. Jesus selbst hat unser Versagen in der Nachfolge schon längst an das Kreuz getragen. Seine Fußspuren führen auf das Kreuz und unsere Fußspuren zum Kreuz. Noch einmal zurück zum Anfang. Um was geht es hier? Es geht um Nachfolge. Aber was ist das eigentlich? Geht es darum, das Verhalten von Jesus einfach zu kopieren? Das ist in vielen Situationen bestimmt auch wirklich sinnvoll und richtig. Aber wir leben nun mal 2000 Jahre danach. Wir leben in diesem europäischen Kontext, in dem Kontext, in dem wir hier groß geworden sind und nicht in Israel. Wir leben also in einer Situation, die nicht 1:1 übertragbar ist. Ich habe in der Woche etwas Spannendes getan, finde ich. Naja, so spannend ist es eigentlich nicht, aber es war ein spannendes Ergebnis. Ich habe mal gegoogelt, was der Unterschied von Kopieren ist. Jetzt rattert es, ich sehe es bei euch, was das sein könnte. Ich war überrascht. Da steht nämlich fabrizieren, produzieren. Und das ist auch logisch, wenn man darüber nachdenkt, finde ich. Ich bin nur nicht drauf gekommen. Ich habe das vorhin schon gesagt, etwas im Sinne von jemandem zu tun. Ich glaube, dass Jesus Nachfolgen 2016 bedeutet, etwas im Sinne von Jesus zu tun. Im Sinne von Jesus zu entscheiden. Im Sinne von Jesus zu leben. Seine Gemeinde zu bauen. Vielleicht ist es allerdings sogar noch mehr. Vielleicht ist es noch mehr, als nur im Sinne von Jesus zu leben. Kennt ihr die Muppets Weihnachtsgeschichte? Kennt die jemand? Zu wenig, eindeutig. Das ist eine tolle Verfilmung von Charles Dickens Weihnachtsgeschichte. Die liebe ich sehr. Und da geht es eigentlich die ganze Zeit darum, den Sinn, den Geist der wahren Weihnacht zu verstehen. Habe ich das richtig zusammengefasst? Ja, ne, so ungefähr. Den Geist der wahren Weihnacht. Was ist der Geist der wahren Weihnacht? Ist eben nicht noch mehr Geschäft, noch mehr haben und sonst was, sondern dieses Aufmerksamkeit. Ich sehe den anderen, ich teile und so dieses ganze Gutmenschliche. Rührend. Was ist der Geist der wahren Nachfolge? Was ist der Geist, das ist vielleicht noch ein bisschen mehr als der Sinn der wahren Nachfolge, ein bisschen mehr im Sinne von, da nimmt man sich, wenn ich sage, ich lebe im Sinn von, dann nehme ich an, so würde jetzt wahrscheinlich, wenn es um Jesus geht, Jesus handeln. Dann nehme ich an, jetzt in dieser Situation würde Jesus wahrscheinlich das und das sagen. Ich nehme an, jetzt würde Jesus wahrscheinlich das und das tun. Das ist im Sinn von jemandem leben, aber der Geist der wahren Nachfolge meint, das zu innerst erfasst zu haben und dann Eigenes zu produzieren. Nicht kopieren, sondern Eigenes zu fabrizieren. Das klingt ein bisschen negativ, produzieren ist besser. dann ist das mehr als du sollst oder du musst, sondern ich will. Ich will mich zum Beispiel, weil ich verstanden, innerlich gecheckt habe, was das Anliegen von Jesus ist, dann will ich mich vielleicht sogar von manchen Sachen trennen, die dem nicht gut tun. Ich weiß nicht, wie es euch geht, ob ihr schon mal überlegt habt, eine Sache, die ihr total gut findet, aber ihr merkt, sie eigentlich tut sie meinem Glauben nicht gut. Seid ihr bereit zu sagen, ja, dann lasse ich das natürlich, weil es geht ja um was Wichtigeres? Wir können ja mal kurz überlegen, ob in eurem Leben so ein paar Sachen sind, wo ihr sagt, ja, die tun meinem Glauben eigentlich nicht gut. Wäre eigentlich gut, das zu lassen. Wäre eigentlich gut zu sagen, Jesus, nimm das doch mal aus meinem Leben bitte weg. Und wenn das nicht so gut klappt, kann man auch mit jemand anderem darüber sprechen und dafür beten, zum Beispiel nach dem Gottesdienst. Das Schwierige ist ja, wie kommt man denn dahin, dass das in meinem Innersten so verankert ist, dass ich wirklich Dinge produziere, die im Geist Gottes, im Sinne Jesu tatsächlich liegen. Wenn ich über den Geist Gottes nachdenke und lese in der Bibel, dann sehe ich, also wenn es eine Macht gibt, die mich im Innersten verändern kann, dann nur der Geist Gottes. Wenn es wirklich eine Macht gibt, die in mir Dinge heil werden lassen kann, dann ist es der Geist Gottes, die Kraft Gottes. Jesus sagt, ich werde jetzt gehen bei der Himmelfahrt, aber ich lasse euch den Tröster, die Kraft Gottes da. Das feiern wir Pfingsten. Wenn das so ist, dass wenn wir sagen, ich will Jesus nachfolgen, ich will, dass mein Leben Christus gehört, wenn das so ist, ich das entschieden habe, dann lesen wir in der Bibel, bekommen wir den Geist Gottes in uns. Das heißt, dass das Potenzial Gottes für ein Leben in der Nachfolge bereits in uns liegt. Das ist schon da. Und wenn wir jetzt spüren, dass das trotzdem noch ganz schwer ist für uns, so wie Marion das gesagt hat, du wurdest ein bisschen am Pranger gestellt, aber nicht von mir, wollte ich nur mal sagen, dann scheint da etwas mit einer Verbindung nicht so ganz da zu sein, oder? Zwischen mir und dem Geist Gottes in mir. Wie viel Raum hat dann der Geist Gottes in meinem Leben? Wie viele Einflussmöglichkeiten hat er denn? Oder möchte ich das gerne gar nicht so groß werden lassen, weil ich schon ahne, dass das mit Veränderung und Anstrengung zu tun hat? Nachfolge heißt immer wieder auch Selbstaufgabe. Das passt allerdings nicht so richtig in unsere Zeit, auch nicht in mein Leben, weil das bedeutet, mein Egoismus, mich und auch mein Stolz, der steht mir oft im Weg. Deshalb finde ich diesen Schritt zur Nachfolge, dass unsere Fußspuren erstmal zum Kreuz führen, total gut und richtig. Ich komme zum Kreuz, um zu sehen, das, was da passiert ist, ist wegen dem passiert, was ich getan habe oder was ich gelassen habe. Und ich kann Gott um Vergebung bitten und mich wieder neu auf die Spur bringen lassen. Wie kommen wir zu einem neuen Jahr? Wie können wir dem Geist Gottes mehr Raum in unserem Leben geben? Wie können wir aus unserem glimmenden Docht so ein brennendes Herz, so eine brennende Leidenschaft machen? Wie war das noch mit dem Übersetzer? Was haben die gemacht? Also jetzt Tommy hat das natürlich ein bisschen professioneller gemacht als die da. Die waren absolut fokussiert. Die standen da, also wenn ich jetzt der Übersetzer wäre, die standen immer so da. Die haben geguckt, wir saßen da hinten, deshalb habe ich das gesehen. Die guckten immer genau drauf. Die haben genau ihr ganzes Leben, ihr ganzes Sein in dem Moment ausgerichtet auf dieses Vorbild. Da gab es nichts anderes. Man hätte die wahrscheinlich rufen können, das hätten sie nicht gehört, weil sie so dabei waren. Wir können uns ausrichten, wir können uns fokussieren auf unser Vorbild. Wie viel Zeit nehmen wir uns dafür? Wir machen etwas in unserem Hauskreis, ich hoffe, ich darf das hier so plaudern, ausplaudern. Wir nehmen uns jetzt immer eine Zeit der Ruhe, da machen wir nichts. außer hören. Da sagt keiner ein Wort und wir erwarten, dass Gott zu uns spricht. Wir üben noch, aber es läuft, es ist ganz gut. Es ist eine gute Zeit auf jeden Fall. Diese Übersetzer, die haben garantiert den Vortrag vorher gekommen. Tommy hat mich gestern noch gefragt, hätte er gar nicht gebraucht. Sag mal, was sagst du denn so ungefähr? Wegen der Worte, schwierigen Worte und sowas. Die haben diesen Vortrag bekommen, schon mal durchübersetzt. Worte, die sie vielleicht nicht sofort parat haben, über verschiedene Bedeutungsspektren, abgeklopft. Die haben studiert, die haben sich Zeit genommen. Wie viel Zeit nehmen wir, um Gottes Wort zu studieren? Nicht nur die großen und fettgedruckten Sachen, sondern auch die kleingedruckten. Verstehen, verinnerlichen und dann produzieren, handeln. Ich habe hier was mitgebracht heute. Manche werden es entdeckt haben. Ich habe es extra nicht geputzt, damit man sieht, dass es im Gebrauch ist. Das ist, wir nennen das immer Verfolger. Könnt ihr das da hinten sehen? Ich kann es sogar hochhalten. Man könnte denken, das ist ein Fahrrad. Ist es aber nicht. Da könnte höchstens Pippi Langstrumpf drauf fahren. Die hat das, glaube ich, mal gemacht. Also, das ist ein Verfolger. So nennen wir den. Ein Nachfolger. Es ist sozusagen der Nachfolger, mein Nachfolger. Weil ich habe ein Fahrrad, an dem ein Gepäckträger angebracht ist, wo das genau raufpasst. Das kann man nicht überall machen. Nur bei meinem Fahrrad und dem meiner Frau. Wir haben zwei Gepäckträger. Und dann kann mein Jüngster zwischen einem der sieben Gänge wählen und mitfahren. Er hat sogar ein Lenkrad. Dieses Lenkrad ist ungefähr das Sinnloseste, was es überhaupt gibt. Weil man kann damit nicht lenken. Das ist nur ein eine Festhaltestange. Sieht aber so aus. Er hat auch eine Klingel. Braucht man eigentlich auch nicht, weil er sieht das ja nicht, weil ich ja vor ihm sitze. Ich bin darauf gekommen, weil es ein bisschen die Lösung ist für unser Problem, wenn es mit der Nachfolge nicht so richtig klappt. Alleine geht das überhaupt nicht. Alleine hiermit in der Spur zu bleiben, also es würde artistisch zumindest werden. Aber wenn man das irgendwo festmacht, wo es auch passt, dann noch verankert, so festschrauben, dann geht's los. Und am Berg sage ich immer, Johann, ich merke das genau, ob du trittst oder nicht. Und dann hängt er hinten dran. Und dann muss er auch treten. Und das ist auch anstrengend für ihn. Aber er ist in der richtigen Spur, weil er die Verbindung hat. Er bleibt in der Verbindung mit meinem Fahrrad. Wenn wir in Verbindung bleiben mit Christus, dann werden wir in der Spur bleiben. Wenn wir in der Verbindung mit dem Geist Gottes bleiben, dann werden wir in der Spur bleiben können. Alleine wird es nicht funktionieren. Warum ich trotzdem manchmal so blöd bin und meine, ich würde es alleine hinkriegen, ich weiß es nicht. Aber ich werde es nicht schaffen. Deshalb immer wieder die Möglichkeit suchen, die Verbindung neu festzuzurren hier. Wenn das nicht richtig fest ist, merkt man das auch. Da ist die ganze Konstruktion ziemlich wackelig. Aber wenn das fest ist, wenn ich mir Zeit nehme für Christus, mit ihm zu leben, dann ist das super. Dann habe ich manchmal sogar einen Windschatten. Und das gibt es nur bei Christus. Ich möchte euch sehr einladen, neu auf die Spur zu kommen, neu zu Christus zu kommen. Erstmal rein Tisch machen und dann zu sagen, egal wo ich auch stehe im Moment, jetzt möchte ich bei dir festmachen, ich will dir nachfolgen. Wo ich auch stehe, das ist das nächste Lied und ihr könnt schon mal nach vorne kommen. Wo ich auch stehe, du bist schon da. Er ist nicht nur unser Ziel, sondern auch unser Begleiter. Und vielleicht habt ihr ja auch das Bedürfnis, das festzumachen. Nach dem Gottesdienst sind halt die mit den blauen Schildern hier vorne, die haben so viel Lust, mit euch zu beten. Macht ihnen doch die Freude. Amen.